zwischen Gewissheit und Erwartung. Ich habe euch mal einen Bildeindruck mitgebracht aus meiner letzten Woche. Vielleicht erkennt ihr das. Diese große Kirche Notre Dame in Paris mit einer über 850-jährigen Geschichte. Faszinierend war es. Denn Tausende erleben sie in diesen Tagen seit 2 Wochen ganz neu, nachdem sie wieder eröffnet ist, 5,5 Jahre nach dem großen Brand. Und für tausende Menschen in diesen Tagen ist Notre Dame ein ganz neues und großes Symbol der Hoffnung geworden. Staunend bin ich durch den Kirchenraum gegangen. Und die Franzosen haben so eine gute Art, die schaffen es, dass da fast 1000 Menschen Messe feiern im großen Hauptschiff und trotzdem hunderte von Touristen außen rumgehen können, fotografieren, die Kirche betrachten und es trotzdem ein spiritueller Ort ist. Ich liebe solche alten Kirchen. Bei den Italienern, da heißt es immer ganz streng, Silenzio, Silenzio. Die Franzosen, die schaffen das irgendwie entspannter, dass man dort staunend Gott begegnet, während die Liturgie gesungen wird. Und du kannst da umhergehen und laut das Herr erbarme dich, das Kyrie eleison mitsingen. Ein Ort der Hoffnung war das für mich in der letzten Woche. Orte der Hoffnung geben uns Kraft. Auch das hier heute Morgen ist ein Ort der Hoffnung, weil wir hier zusammen Gottesdienst feiern. Und ihr Lieben, wir brauchen solche Orte. Als ich am Dienstag dort in Notre Dame war, habe ich nicht geahnt, was es 3 Tage später bedeutet. Für uns persönlich. Wieder neue Hoffnung zu buchstabieren. Ich habe gestern gelesen, wie die Regionalbischöfin von Magdeburg 2 Stunden vor dem Ereignis mit ihrem Enkel, der auch 9 Jahre alt ist, über den Weihnachtsmarkt geschlendert ist. Der Enkel auf dem Riesenrad. 2 Stunden vorher eine unbeschwerte, fröhliche Zeit. 2 Stunden später ist sie mit dem Auto wieder in die Magdeburger Innenstadt gefahren, um Verantwortung zu übernehmen als Kirche. Zwischen Gewissheit und Erwartung. Was heißt das für den heutigen 4. Sonntag im Advent? Wo findest du dich heute persönlich wieder? Ich beginne mal mit der Gewissheit. Auch ein Bild aus Notre Dame, ein Bild vom Kreuz. Was ist heute schon noch gewiss? Was ist überhaupt noch sicher, höre ich die Leute fragen. Ganz ehrlich, ich bin im Bewusstsein nach Paris gefahren, dass Paris ein Hochrisikoort ist. Und ich bin in Paris auf Weihnachtsmärkten gewesen, im Bewusstsein, dass es Risikoorte sind. Aber mal im Ernst, Gera, Halle, Magdeburg, was ist heute noch sicher, fragen wir. Und deshalb finde ich, Gewissheit ist ein bemerkenswertes, starkes Wort, gerade in unseren Tagen. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird das ja häufig subjektiv konnotiert, also eher nicht mit Wissen und Erkenntnis im wissenschaftlichen Sinn gleichgesetzt, sondern eher mit einer persönlichen Überzeugung. Ja, Gewissheit, ich bin gewiss, ich bin von etwas persönlich bezeugt. Und überhaupt finde ich, dass das Subjektive viel Raum bekommt. Ich fühle, heißt es heute ganz oft. Ja, jemand sagt zu mir, Oh, ich fühle heute Morgen, dass hier viele Leute im Raum sind. Und ich denke manchmal, was sind wir so gaga geworden, dass wir alles nur noch fühlen müssen. Wir fühlen, wir sagen, es ist deine Wahrheit, es ist meine Wahrheit. Aber nur nicht absolut. Vor dem Absoluten, vor diesem Gewissen haben wir eine gewisse Scheu entwickelt. Und ich musste nachdenken über diesen Begriff, über Gewissheit. Natürlich dürfen wir nicht unkritisch sein. Viel zu oft und viel zu lange ist auch im Namen von Religion Schindluder getrieben worden, wenn man sich mit Aussagen gestützt hat, wie es steht aber geschrieben. Es ist nicht anzuzweifeln, es ist nicht zu hinterfragen. Je älter ich werde, desto mehr merke ich oder nehme ich wahr, Glaube muss hinterfragbar bleiben. Ich muss an einem Sonntag wie diesen, so wie es Erkan vorhin getan hat, das Recht haben, Fragen zu stellen. Hiob hat Fragen gestellt. Glaube ist nicht, da ist der Nagel in die Wand geschlagen und das musst du begreifen und so ist es und da gibt es keine Fragen mehr. Glaube muss hinterfragbar bleiben. Aber um was es mir geht, ist an Sichtweisen festzuhalten, die bereits offensichtlich widerlegt wurden. Ich war nicht weit von Notre Dame im Pantheon. Im Pantheon, vielleicht kennt ihr dieses Bild, da hängt an 67 Meter langen Seil hängt eine 28 Kilo schwere Kugel. Die hat in den 1850er Jahren der Wissenschaftler Foucault aufgehängt. Und da unten war ein Stachel dran, der im Sand die Linie des Pendels geschrieben hat. Und was Foucault den Menschen damals gezeigt hat, war, die Erde rotiert, die steht nicht still. Und das konnte Foucault in einem Zeitalter, in der Neuzeit, relativ unbeschwert beweisen. Aber in den Zeiten, als man Kirchen wie Notre Dame oder den Magdeburger Dom gebaut hat, wie sah es da aus? Galileo Galilei, Kopernikus, die hatten große Mühe mit bahnbrechenden Erkenntnissen der Wissenschaft gegen die Macht der Kirche und konnten sich lange Zeit nur schwer durchsetzen im ausgehenden Mittelalter. Also wir Kirchen tragen ein schweres Erbe. Es wird uns heute oft aufs Brot geschmiert. Und da sitzen wir immer im gleichen Boot. Da kommen wir auch als Freikirchler nicht raus und können sagen, ja, das waren die Katholiken vor uns. Wir müssen immer wieder kritisch bleiben bei dem, wenn wir nur blind sagen, das steht geschrieben, das ist aber so, das ist nicht hinterfragbar. Wenn wir aber von Gewissheit reden, dann merke ich, auf der anderen Seite bringt die heutige Zeit auch seine Last. Mit dieser Freiheit, wenn eben, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, alles nur noch subjektiv bewertet wird. Deine persönliche Wahrheit, deine Sicht. Oh, natürlich darfst du an die Auferstehung glauben, wenn dir das gut tut. Kennt ihr solche Sätze? Da wird man heute auch in Familien nicht mehr ausgestoßen, sondern man wird geduldet dafür, dass sie sehen, es geht mir ja gut, dass ich glaube. Gewissheit zeigt uns und lehrt uns nicht das Leben selbst, dass es genug Gewissheiten gibt, die unumstößlich sind. Eine Frau, die schon längst merkt, dass da etwas lebt in ihr. Und irgendwann sehen es alle. Und dann gibt es heute so schöne Bilder, die man zeigen kann. Ultraschallaufnahmen. Das ist doch Gewissheit. Eine Frau ist schwanger. Und auf der anderen Seite, es gibt auch eben die traurigen, die tragischen Gewissheiten. Gestern und vorgestern. Auch das sind doch Gewissheiten. Da können wir noch nicht sagen, naja, das fühlt sich so oder so an. Das sind Tatsachen. Und in diesem Spannungsfeld ist es mir wichtig, dass wir als Christen buchstabieren, was es heißt, Gewissheit zu haben. Nämlich wir halten fest an Überzeugungen, die wir als Christen auch Heilstatsachen nennen. Das ist nicht nur subjektives Gefühl. Paulus sagt zu Timotheus im 1. Timotheusbrief, das ist gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, unter denen ich der Erste bin. Also Paulus sagt zu Timotheus, hey, was ich sage, das ist wahr und es ist vor allem glaubwürdig. Ihr könnt es mir glauben, Jesus Christus kam in die Welt, um Sünder zu retten. Das sagt Paulus. Und er fügt dazu, und ich bin der Schlimmste von allen. Denn es war ja auch eine tragische Gewissheit in seinem Leben, dass er selbst ein Verfolger der ersten Christengemeinde war. Auch das gehört zur Realität. Paulus hat es miterlebt und Paulus hat es vor allem verstanden. Und deshalb konnte er uns etwas buchstabieren von Gewissheit. Gewissheit über die biblische Wahrheit. Und diese biblische Wahrheit, vorne seht ihr das Kreuz, die umfasst beides. Die umfasst die Dunkelheit und das Licht. Da gibt es kein Beschönigen von der tiefsten Finsternis der Sünde bis ins strahlende Licht der Gerechtigkeit, der Erlösung und der Heiligkeit Gottes. So dunkel und so hell wie eine gotische Kirche ist diese Gewissheit. Gewissheit darüber, dass Jesus in die Welt gekommen ist. Und auf dieses Fundament bauen wir. Und auf diese Gewissheit hin feiern wir Gottesdienst. Carsten hat mich gestern erinnert an die letzte Gebetsmail von Open Doors. Die war mir durchgerutscht bei dieser Masse an Informationen, die täglich in den E-Mail-Accounts landet. Und danke für die Erinnerung, denn wir brauchen sie heute. Denn wenn wir sagen, wir feiern Weihnachten, wir stehen heute hier am 4. Advent, auf diese Gewissheit feiern wir Gottesdienst, dann tun das Christen in Nigeria und in Bangladesch heute auch. Obwohl sie bedroht sind, öffentlich bedroht, da gibt es Briefe an die Gemeinden, die sagen, wenn ihr Weihnachten wieder Gottesdienst feiert, werdet ihr dieses Weihnachten nicht überleben. Und doch feiern sie Gottesdienst. Auf diesem Fundament, auf dieser Gewissheit, weil Jesus Christus für sie und für uns gestorben ist, reden sie und reden wir von unserem Glauben. Ich habe euch dazu noch einen Vers mitgebracht aus dem 2. Korintherbrief. Da beschreibt Paulus etwas ganz Wesentliches, etwas Wunderbares und ich möchte es lesen. Er sagt erstmal, wir ziehen nicht umher und verkünden uns selbst. Wir verkünden Christus Jesus, den Herrn. Und wenn wir etwas über uns selbst sagen, dann allenfalls, dass wir durch das, was Christus für uns getan hat, zu euren Dienern wurden. Denn Gott sprach, es werde Licht in der Finsternis. Denn Gott, der sprach, es werde Licht in der Finsternis, hat uns in unseren Herzen erkennen lassen, dass dieses Licht der Glanz der Herrlichkeit Gottes ist, die uns im Angesicht von Jesus Christus sichtbar wird. Er hat uns in unseren Herzen erkennen lassen, dass dieses Licht der Glanz der Herrlichkeit Gottes ist, die uns im Angesicht von Jesus Christus sichtbar ist. Was für ein großartiger Spruch oder Satz von Paulus. Und da merke ich, wächst aus der Gewissheit, aus dem Wissen, dass Jesus für mich in die Welt gekommen ist, eine Ahnung, ein Begreifen von dem, was ich in seinem Ausmaß noch gar nicht begreifen kann, von der Herrlichkeit Gottes. Wir haben vorhin schon gehört von diesem Bild auf der Folie heute, von diesem Türspalt. Es scheint dahinter ein Licht zu sein, das wir uns noch gar nicht ausmalen können. Und daraus erwächst eine Haltung der Erwartung auf das, was noch kommt. Aus der Gewissheit, dass uns Gott aus der Finsternis ans Licht gebracht hat, entsteht in uns etwas Neues. Evangelium, frohe Botschaft, der Glaube an Jesus verändert. In unseren Herzen, tief in uns, findet Verwandlung statt, Erneuerung statt. Das heißt, das Licht, das Gute, die Liebe, von der uns die Jahreslosung predigt, ist nicht nur menschlich, ist eben nicht nur humanistisch. Der Mensch ist eben oder versucht eben edel, hilfreich und gut zu sein, wie das Goethe ausgedrückt hat. Nein, es ist viel mehr. Paulus sagt, wir erkennen dahinter die Herrlichkeit Gottes. Und zwar wo? Im Angesicht von Jesus, wenn wir ihn anschauen, dann wird diese Herrlichkeit für uns sichtbar. Und das Interessante ist, genau an dieser Stelle ist dieser Türspalt, genau an dieser Stelle zwischen Gewissheit und Erwartung merkst du, dass Glaube eben nicht nur hier ist, sondern irgendwo immer auch ein Mysterium, ein Geheimnis bleibt, der sich in unserer Welt nie, das sich in unserer Welt nie ganz entschlüsseln wird. Wir können es fassen mit dem Herzen, wenn wir uns auf diesen Türspalt einlassen, über das Sichtbare hinaus. Und das ist so wichtig, weil dann fangen wir an, auch zu begreifen, dass Gott diese Welt nicht sich selbst überlassen hat. Und an Tagen wie gestern und vorgestern und heute ist es so begreifbar, so wichtig. Gott hat diese Welt nicht den Despoten überlassen. Gott hat diese Welt nicht den Terroristen überlassen. Gott hat diese Welt nicht dem Bösen preisgegeben, sondern Gott baut sein Reich seit 2000 Jahren, seitdem Jesus in die Welt kam. Jesus ließ sich nicht ans Kreuz schlagen, ist auferstanden und zum Vater zurückgekehrt, damit die Welt einfach nur so bleibt, wie sie ist. Sondern mit Jesus an Ostern und Pfingsten kam die Zeitenwende. Und zwar die echte Zeitenwende. Nicht von der wir 2024 reden. Jesus brachte die Zeitenwende. Mit Jesus ist eine Heilszeit angebrochen, denn seitdem gibt es Gemeinde Jesu. Und diese Gemeinde bleibt in Erwartung. Diese Gemeinde schaut nicht nur zurück und sagt, wir wissen, dass Jesus auferstanden ist, wir glauben an Gott, sondern diese Gemeinde lebt in einer Erwartung. Diese Gemeinde begreift, dass Advent und Weihnachten eine Gewissheit ist von dem, was war, aber eine Erwartung bringt auf das, was kommt, nämlich, dass Jesus wiederkommt. Wir glauben an die Herrlichkeit Gottes. Wir begnügen uns nicht mit dem, dass wir vor dieser Tür stehen bleiben, sondern wir erwarten, dass eines Tages diese Herrlichkeit Gottes sichtbar wird bis an die Enden der Erde. Das ist, was uns als Gemeinde trägt. Hoffnung. Und bis dahin lebt eben die Menschheit, leben auch wir hier in der FEG Gera, in einer Art Zwischenzeit. In einem schon jetzt in einer Zeit des Heils, wo wir zurückschauen und eben sicher sind, Jesus, du bist für mich ans Kreuz gegangen. Und ihr Lieben, ich möchte das nicht nur heute, wo es mir gut geht, sprechen. Ich möchte es auch in dunklen Stunden des Lebens sagen können. Ich bin gewiss, ich glaube, schon jetzt ist diese Zeit angebrochen und trotzdem ist es ein noch nicht im Sinne von Erwartung. Es ist noch nicht offenbar. Und wenn es solche schlimmen Ereignisse sind wie vorgestern, dann müssen wir damit leben, dass wir eben noch vor der Tür sind und durch den Türspalt schauen. Wir haben vorhin gehört von den Personengruppen, die unmittelbar betroffen sind, bis hin zu den Helfern und Seelsorgern, Polizeikräften. Aber eins hat mir in der Aufzählung gefehlt und tatsächlich fehlt das sehr oft in der öffentlichen Wahrnehmung. Das sind die Augenzeugen. Gestern schrieb mir ein Freund, ein Kamerad vom Roten Kreuz, als es um den Aufruf ging. Es wurden gestern Einsatzkräfte angefragt, ob sie bereit sind, mit nach Magdeburg zu fahren. Das Land Thüringen hat sozusagen ein Kontingent bereitgestellt und dem Land Sachsen-Anhalt angeboten, noch ist es nicht abgerufen worden. Und dann sagt ein Kamerad, ich fahre nicht mit, denn ich bin gerade selbst betroffen in der Familie. Dann habe ich ihn persönlich angesprochen, sage, das ist gut, dass du dich so entscheidest, wenn du jemanden zum Reden brauchst. Und dann schreibt er, seine Cousine war auf dem Weihnachtsmarkt und an ihr ist das Auto unmittelbar vorbeigerast. Und da ist mir wieder bewusst geworden, es sind so viele Menschen, die Eindrücke haben, auch wenn sie nicht persönlich betroffen sind. Auch wenn sie niemand verloren haben, auch wenn sie selbst nicht verletzt sind, auch wenn sie niemanden gerettet haben, aber sie haben Dinge gesehen, die man nicht sehen muss und nicht sehen sollte. Und an diesem Punkt wird mir das immer wieder deutlich. Wir stehen vor der Tür und vor dieser Tür ist es oft, wie eben in diesem Folienbild, dunkel. Aber ihr Lieben, wir haben diesen Türspalt. Und da müssen wir durchschauen, denn das ist die Erwartung, in der und aus der heraus wir leben. Und das war auch gestern im Übrigen die Botschaft vom Bischof der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland, von Friedrich Kramer in Magdeburg im Dom bei dem Gedenkgottesdienst, dass das Dunkle, dass die Täter, die Attentäter, die Kriegstreiber, dass sie eben nie das letzte Wort haben. Und dass wir ihnen eben deshalb in unseren Herzen nie Raum geben dürfen durch unseren Hass oder Bitterkeit oder Furcht vor den Bedrohungen. Nein, in solchen Augenblicken wird es greifbar, was es heißt, durch den Türspalt zu schauen. Gemeinde Jesu lebt in Gewissheit und Erwartung zugleich. Ich möchte euch nochmal ein Bild zeigen von dieser wunderbaren Kirche. Ein Bild, das mir in diesen Tagen ganz tief bewusst geworden ist. Als ich im April 2018 das erste Mal in dieser Kirche stand, nicht ich, und kein Mensch auf dieser Erde hat es je geahnt, dass fast auf den Tag genau ein Jahr später diese Kirche abbrennt. Und nicht durch einen Terroranschlag, durch irgendeinen Auslöser. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wenn ihr noch nicht in Frankreich wart, wie viel Kabel ich habe rumhängen sehen, in U-Bahn-Schächten, in Tunneln und überall. Und so war das auch in Notre Dame vor dem Brand. Da reichte ein Vogel, um am Ende einen Kabelbrand auszulösen, ein Defekt. Wer hat das je gedacht, dass diese Kirche abbrennt? Und 5,5 Jahre war sie geschlossen. Und alle Besucher der letzten Jahre, die in Paris waren und Paris bestaunen haben, standen vor dieser Kathedrale, aber konnten nicht rein. Die war zu. Die war dem Auge des Betrachters verschlossen. Und jetzt erstrahlt sie wieder, wenn das Licht durch die Fenster scheint, in einem wunderbaren Glanz. Und da dachte ich, ihr Lieben, was sind 5 Jahre? Diese dunklen Momente in unserem Leben oder diese Zwischenzeit, wie ich sie vorhin genannt habe, sind manchmal wie diese 5 Jahre. Wir stehen davor und wir können nicht rein. Aber was sind 5 Jahre im Rückblick? Was sind 70 oder 80 Jahre im Rückblick? Was ist unser Leben im Rückblick im Vergleich zur Ewigkeit und zur Herrlichkeit? Und ich möchte euch damit Mut machen, ihr Lieben, in Tagen, wo es uns so wichtig ist. Und ich sage das jetzt nicht ironisch, sondern ich habe da volles Verständnis, weil es mir auch so geht, dass man hofft, dass der Weihnachtsbraten gut gelingt und dass das Familienfest auch friedlich wird und nicht wieder irgendwelche Diskussionen aufkommen und. Und doch, was ist das alles im Vergleich zur Herrlichkeit, die Weihnachten uns eigentlich zeigt, wenn wir durch diesen Türspalt schauen? Ich möchte dich persönlich ermutigen, in diesen Weihnachtstagen, in dieser Gewissheit, dass Jesus für dich gekommen ist, zu erwarten, dass er für dich wiederkommt. In 5 Jahren, was sind vor Gott 1000 Jahre? Ich wünsche uns allen gesegnete Tage. Gesegnet, um das Leid, die Fragen, den Schmerz zu fassen oder stehen zu lassen, um die eigene Ohnmacht auszuhalten. Und gleichzeitig, um diese Hoffnung mitzunehmen, diese Hoffnung, die unsere Welt so sehr braucht. Und ich bin sicher, dass gestern im Dom von Magdeburg und vor dem Dom nicht nur Menschen waren, die glauben, dass Jesus für sie persönlich gestorben ist. Und gerade in solchen Krisen merken wir, wie dringend Menschen Hoffnung brauchen, Jesus brauchen. Lasst uns als Gemeinde solche Hoffnungsorte sein und bleiben. Amen.